Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Bünde.
Und ich wollte mal in die Runde fragen, wie alt wart ihr, als ihr euch dazu entschieden habt, an Jesus zu glauben? Dass er gestorben und auferstanden ist für euch. Wie alt wart ihr da? Ruft mal. 12. 17? 14? 13? 10? 23? Wir sind spät dran. Aber das sind alle im Teenageralter. Auch noch 17. 9, habe ich da hinten gehört. Die sind noch nicht mal 17 da hinten, die da rufen. Die sagen schon 9. Oder wer hat 9 gerufen? Achso, okay, sorry. Mein Fehler. 5? Wow. Hey, 27. 4, sagt Damon. Ja, aber Damon, das ist unfair. Du sagst, du bist immer 12. Das zählt dann nicht. Wenn man nicht älter wird als 12, dann ist 4 auch trotzdem spät. Na, niemand älter. Wahnsinn. Finde ich spannend. Also fast alle im Jugendalter. Also ich kann von mir sagen, ich bin praktisch in einer christlichen Familie aufgewachsen und bin mit Jesus so groß geworden und habe dann mit 13 aber in Bad Gandersheim nochmal die Entscheidung gefällt, dass ich daran glauben will und dass das auch meine Entscheidung wird, das Ganze. Aber dass Jesus mich gerufen hat, dieses Folge mir nach, das war bei mir erst viel später. Ich würde sagen, mit 28, ich war in meinem früheren Leben Bauer, also angestellter Landwirt, und da hat Jesus mich nochmal so rausgerufen, auch mit dem Reden von ganz vielen anderen Menschen, und hat gesagt, du, die Ideen, die du da hast für mein Reich, da solltest du vielleicht nochmal Theologie studieren und das Ganze von der Pike auf lernen. Das war so, wo ich sagen musste, ich gebe nochmal die finanzielle Versorgung so hin, musste mich mit 28 nochmal von meinen Eltern finanziell abhängig machen. Ganz ekelhaft. Nee, macht man nicht gerne, vor allem nicht, wenn man schon Geld verdient hat. So, ne? Genau, und dann musste ich das nochmal so auf den, über den Haufen schmeißen. Und ich wollte euch nochmal gerade fragen, war bei euch, es waren jetzt 13, 17, alle noch junge Leute, war bei euch diese Entscheidung, Jesus an Jesus zu glauben, mit einem krassen Lebenswandel verbunden? War das so der Moment? War das da? Habt ihr euch auch gleichzeitig damit taufen lassen? Nicht gleichzeitig taufen lassen noch später, aber trotzdem schon entschieden quasi. Okay. Du warst 20 und hast dann auch gesagt, okay, so ein paar Leute sortiere ich aus. Ja. Ja, die Frucht, die kommt gleich auch noch vor, das ist sehr gut. Genau. Bei mir war es ja halt irgendwie nicht so ein krasser Lebenswandel, der kam dann, wie gesagt, später, erst mit 28, wo Jesus so gesagt hat, folge mir nach. Und ich glaube, es gibt so einen Unterschied zwischen Christ werden und Jünger sein oder Jünger werden. Ich glaube, da ist ein entscheidender Unterschied zwischen dem, ich glaube daran, dass Jesus für mich auferstanden und gestorben ist, und ich folge ihm nach. Und heute soll es so ein bisschen darum gehen, was Jüngerschaft eigentlich alles so beinhalten kann, wenn wir das biblisch mal betrachten. Weil ich oft selber gedacht habe, ja, ich glaube ja an Jesus, der ist für mich auferstanden, alles gut und so. Aber das ist irgendwie noch nicht alles von Jüngerschaft. Ich habe hier so einen Zirkel, so einen Jüngerschaftszirkel, den wir gleich mal in 4 Schritten so durchgehen und wo wir uns angucken, wem man alles so begegnet. Ich glaube, Jüngerschaft hat ganz viel mit Begegnung zu tun. Genau, und wir wollen diese 4 Steps mal zusammen durchgehen, oder ich weiß nicht, ob ihr es wollt, ich will es auf jeden Fall. Und wir gucken uns das dann mal an, wem man so begegnet und was das dann für unseren Jüngerschaftsprozess so bedeutet. Die erste Begegnung ist die Antwort auf alles. Na, guck mal. Als erstes, wenn wir jünger werden wollen, müssen wir natürlich erstmal dran glauben, dass es Jesus gibt, und müssen Jesus begegnen. Ich habe eine Bibelstelle, Matthäus 4, Vers 18, wo Jesus das erste Mal den Jüngern begegnet. Und ich fand die ganz spannend. Als nun Jesus am Galiläischen Meer entlang ging, sah er 2 Brüder, Simon, der Petrus genannt wird, und Andreas, seinen Bruder. Die warfen ihre Netze ins Meer, denn sie waren Fischer. Und er sprach zu ihnen, kommt, folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort weiterging, trifft er die nächsten zwei, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, im Boot mit ihrem Vater Zebedäus, wie sie ihre Netze flickten. Und er rief sie. Sogleich verließen sie das Boot und ihren Vater und folgten ihm nach. Ja, an Jesus zu glauben und ihm nachzufolgen sind zwei unterschiedliche Dinge, wie man hier auch schon sieht. Die Jünger an dieser Stelle, also alle vier, er trifft ja zweimal auf zwei, reagieren praktisch reflexartig. Die denken gar nicht nach, die wägen nicht ab, die lassen einfach alles stehen und liegen und gehen los. Ohne groß zu überlegen oder abzuwägen, fallen die halt in eine radikale, fällen sie eine radikale Entscheidung, indem sie Jesus bedingungslos folgen und alles und stehen und liegen lassen. Irgendwas müssen die in Jesus gesehen haben, also diesen Schritt von ich glaube an Jesus, der muss irgendwo passiert sein. Der wird zwar im Text nicht erwähnt, aber irgendwas haben sie auf jeden Fall in ihn gesehen und an ihn geglaubt. Aber für die Nachfolge, also man kann ja von jemandem begeistert sein, aber dann auf seinen Ruf zu folgen, brauchten sie zwei bestimmte Dinge. Und das eine ist Gehorsam und das andere ist Vertrauen. Jesus ruft sie mit den Worten, folgt mir nach, und sie kommen seiner Aufforderung ohne nachzudenken nach. Ich finde das auch bemerkenswert, dass die Jünger alles stehen und liegen lassen. Ihre Familie, die lassen, also ich muss mir das mal gerade vorstellen, ich bin zu Hause im Garten, arbeite mit meinem Bruder und meinem Vater. So, wir sind da gerade irgendwo bei, mein Vater hat die Schubkarre in der Hand und wir beiden sagen, ja, wir hauen ab, und der steht dann da. Der bleibt einfach im Boot sitzen, so mit seinen Netzen und irgendwie, ja, alleine gelassen. Also die müssen ihren Job, ihre Familie, alles haben die links liegen lassen. Und irgendwie hätte ich mir gewünscht, dass in diesem Text, wenn man ihn liest, irgendwie mehr Gespräch vorkommt, dass die Jünger noch irgendwie was sagen. So, wenn ich mir vorstelle, ich sitze auf dem Trecker und ich acker da so, Jesus macht die Tür auf und sagt, so, komm mit. Dann hätte ich als Erstes gefragt, was soll das überhaupt heißen, komm mit, also folg mir nach. Was meinst du damit? Was passiert denn gleich? Wo gehen wir eigentlich hin? Ne? Wo willst du nur mit mir hin? Und wer bist du überhaupt? So, wäre ja auch mal eine passende Frage gewesen, die kannten den ja nicht. Wenn ich ein bisschen länger nachdenke, würde ich mir wahrscheinlich die Frage stellen, lohnt sich das? So, ist das besser als das, was ich hier gerade mache? Und vor allem mittlerweile, als ich noch Bauer war, war ich Single, aber jetzt bin ich verheiratet und habe zwei Kinder. Ich würde zumindest fragen, kann ich mal kurz zu Hause anrufen? So, die wollen bestimmt Bescheid wissen, dass ich gerade einen anderen Plan habe. So, aber der Bibeltext, der schweigt hier hart. Die sagt nichts darüber, ob sie irgendwelche Bedenken hatten oder ja, ob sie irgendwie nachgedacht haben. Also wenn wir Jesus begegnen und er ruft, folgt mir nach, ist Gehorsam gefragt. So zu reagieren kann man nur, wenn man wirklich Gehorsam hat und Jesus vertraut, dass dieses, ja, das lohnt sich, das will ich gar nicht sagen, aber dass es nicht gefährlich wird oder dass es etwas Gutes ist, ihm nachzufolgen, das braucht tiefes Vertrauen. Und dann auch eine radikale Entscheidung. Alles stehen und liegen zu lassen, ist nicht so einfach, wie ich finde. Ich fand das spannend. Bonhoeffer hat dazu mal gesagt, er hat ein ganzes Buch über die Nachfolge geschrieben und der war ja im Krieg unterwegs und auch in harten Zeiten und er hat gesagt, Nachfolge ist teuer. Jesus hat für unsere Erlösung mit allem bezahlt, er hat alles hingegeben und alles bezahlt. Wenn wir ihm nachfolgen wollen, wird uns das auch alles kosten. Nicht nur ein bisschen. Fand ich spannend. Hat von euch jemand ein Zeugnis oder eine Anekdote oder etwas in der Art, wo ihr den Ruf in eurem Leben gehört habt, wo Jesus gesagt hat, folge mir nach? Und vielleicht war das sogar mit einer radikalen Entscheidung verbunden?
Weil ich war eigentlich der Gegner, würde ich sagen. Ich habe das bei Jonathan erlebt, bei unserem Sohn, dass der eine Bibelschule machen wollte bei YWAM in England und war am Überlegen und war aber gerade angefangen zu studieren. Wir hatten die ganzen Klamotten runtergebracht nach Aachen, er hatte sich eine Wohnung gesucht und oh, was dieser ganze Bums, was alles so dranhängt, ne? Also dieser Umzug, und dann habe ich ihm gesagt, Jonathan, pass auf, mach doch gerade dein Studium und dann kannst du doch immer noch fahren, ne? Mach doch gerade. Und Jonathan hatte aber ganz klar so einen Ruf gehört für sich, dass er das machen soll, aber war natürlich jetzt durch mich auch wieder verunsichert irgendwo. Oder auch, vielleicht hat Silke auch so, ich nehme es mal nur auf mich. Also ich habe ihn verunsichert. Und dann war er hier und hat René für sich beten. Nee, René sollte, glaube ich, für ihn beten. Und dann hat aber jemand anders für ihn gebetet. Und die wussten jetzt ja gar nicht, um was es ging. Und die haben einen Zug gesehen, der abgefahren war. Und er sollte hinherlaufen, er kann ihn noch erreichen.
Krass.
Und da war ganz klar, dass wirklich, dass das sein Ruf war und Ich war der völlig falsch lag da.
Du warst der Vater, der im Boot sitzt.
Ich wollte gerade sagen, ich war der bodenständige ja. Vater.
Ja, vielen Dank, Olli. Okay, die nächste Begegnung ist die Begegnung mit den Jüngern. Genau, es ist ganz entscheidend und wichtig, dass wir Jüngern begegnen und dass wir anderen Jüngern begegnen. Wir sehen das in der Bibelstelle, die wir gleich sehen, die findet nach Pfingsten statt. Ja, der Heilige Geist ist gekommen, es fängt so an, Gemeinde sich zu bilden, Jesus ist weg. Und die haben so auf dem Vormittag eben 3000 Menschen von Jesus überzeugt. Die haben sich auch alle taufen lassen und dann sehen wir, wie jetzt damit umgegangen wird im nächsten Schritt. Genau, Apostelgeschichte 2, 42 bis, ich glaube 47. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Also wer gerettet wurde, wird auch irgendwie Teil von Gemeinde und begegnet dort Jüngern. Ich finde, als Christ kann man schnell zum Schluss kommen, das ist mir als Bauer auch mal sehr leicht gefallen, wo man sehr viel für sich alleine arbeitet, dass es in Ordnung ist, wenn man regelmäßig seine stille Zeit hält, wenn man morgens seine Bibel liest, beste Zeit meines Lebens, da habe ich sehr viel Zeit mit Bibellesen verbracht. Und wenn man Lobpreis macht, Hauptsache die Beziehung zu Jesus ist irgendwie sauber und in Ordnung. Aber ich bin der festen Überzeugung, Nachfolge ist kein Pilgerweg, den man dauerhaft alleine gehen sollte. Diejenigen unter uns, die jetzt schon länger Christen sind, was ja offensichtlich alle sind, die werden sich daran erinnern, dass es bestimmte Menschen im Leben gibt oder gab, die einen da so geprägt haben und die, wo man sofort zwei, drei Gesichter vor Augen hat, wo Menschen einen, ja, so Wegweiser, geistliche Wegweiser gewesen sind in bestimmten Situationen. René zum Beispiel, eben haben wir im Beispiel gehört, der für mich auch immer wieder ein Mentor gewesen ist und ohne den ich diese verrückte Idee, Pastor zu werden, niemals angefangen hätte, weil ich mich da auch gar nicht gesehen habe, aber weil er da was gesehen hat. So, genau. Also es ist super wichtig, dass wir anderen Jüngern begegnen. Im Studium hatten wir eine sogenannte Reveal-Studie, war das, aus Amerika, die sich eine super breit aufgestellte Studie gebaut haben dazu, wie man geistlich wachsen kann und was geistliches Wachstum ausmacht. Super schwer zu fassen in Zahlen, finde ich. Aber die konnten sehen, dass gerade junge Christen, also nicht vom Alter junge, sondern frisch gewordene Christen, frisch gebackene Christen, die Gemeinschaft mit Jüngern brauchen, mit anderen Jüngern, die sie an die Hand nehmen und sie geistlich leiten, weil sie sich oft sonst wieder vom Glauben abwenden. Wer nach seiner Bekehrung quasi nicht in Gemeinschaft mit anderen Christen gewesen ist, wendet sich oft wieder vom Glauben ab oder es wird nicht das entscheidende Ding in seinem Leben. Genau, wir werden also je nachdem, wo wir uns im Jüngerschaftsprozess befinden, hier immer wieder andere Menschen brauchen, die uns leiten, ein Leben lang, und wir werden irgendwann auch zu Menschen werden, die andere leiten. Wir werden geistliche Eltern oder wir brauchen geistliche Eltern. Außerdem prüft Jesus an der Gemeinschaft miteinander, jetzt wird's spannend, unseren Glauben und wie das funktioniert mit Jüngerschaft. Er sagt nämlich, an eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Also entscheidend für das Jüngersein ist, dass wir Liebe füreinander finden und dass sich das in Gemeinschaft prüft. Wir alle wissen im Gemeindealltag, dass es nirgendwo schwerer ist, Gemeinschaft zu leben als in Gemeinde, wenn es um Glauben geht. Und dass man da immer wieder, dass wir so ernst miteinander meinten, dass da Konflikte aufkommen. Das kann auf der Arbeit, kann man ja sagen, ja gut, der kann ja die Meinung haben, ist ja gleich Feierabend. So, aber in Gemeinde ist das oft anders und da ist es uns wichtig, dass wir miteinander wirklich auskommen. Und das ist ein Grund, warum uns Gemeinde natürlich so wichtig ist. Zweierschaften sind bei uns ein großes Ding. Kleingruppen ist, ich sage mal, die Wirbelsäule unserer Gemeinde. Jeder, der Mitglied werden möchte, soll in der Gemeinde in einer Kleingruppe sein und Teil einer Kleingruppe sein, weil uns das so wichtig ist. Deswegen haben wir nur alle 14 Tage Gottesdienst und alle 14 Tage Kleingruppe. Und natürlich auch in den Gottesdiensten, man merkt es ja auch immer wieder, wir wollen interaktiv in den Gottesdiensten sein, wir wollen eigentlich nicht, dass man so frontal von vorne predigt, sondern wir wollen voneinander hören, wir wollen miteinander den Glauben auch im Gottesdienst leben und möglichst interaktiv sein. Also Gemeinschaft miteinander leben und in Liebe prüfen das Ganze. Und ich habe es eben schon gesagt, wir merken das immer wieder an Gemeindethemen, wie herausfordernd das sein kann, in der ganzen Unterschiedlichkeit, die wir haben, die ein super Segen ist, aber es ist super schwer, darin die Einheit zu behalten. Hier, unsere Themen waren ja jetzt Charismatik zum Beispiel, ein riesengroßes Thema, ein paar Leute haben wir verloren, gehört dazu. Selbst die Frage, ob wir die Stühle im Kreis stellen oder gerade hinstellen, ist eine Frage, an der sich die Liebe zueinander sehr schnell prüfen lässt. Und mein Lieblingsbeispiel ist das von Lutz, der sagt, wenn du mit einer Gruppe von 10 Leuten, Mitarbeitern dich triffst und den nächsten Termin ausmachst, merkst du schon, wie viel Liebe man füreinander braucht und wie viel Kompromisse man eingehen muss, damit man mit 10 Leuten einen Termin findet. Selbst da steckt schon die Liebe zueinander drin. Hat jemand von euch ein Beispiel, wo geistliches Wachstum in Gemeinschaft stattgefunden hat oder wo euch eine bestimmte Person für euer Leben ganz besonders geprägt hat, für euer geistliches Leben?
Ja, ich mit meinen 9 Jahren, als ich mich für Jesus entschieden habe. Als ich 9 war, waren meine Eltern ungefähr 1 Jahr geschieden und ich habe ein sehr extremes, einfach extreme Kontraste erlebt mit meiner Mutter als Christin und meinem Vater als Atheisten, wo ich sehr früh gemerkt habe, welches Leben davon ich möchte und welches nicht. Mhm. Was in dem Falle das meiner Mom war als Christin und wodurch ich mich dann ungefähr 1 Jahr nachdem, wo es für mich wirklich dann fest saß, so meine Eltern sind getrennt, das wird so nichts mehr wieder, wo ich mich dann entschieden habe, ich werde dem Weg folgen, den meine Mom mir vorlebt, nicht den Weg meines Vaters, wo sie mich halt extremst auf diesen Weg überhaupt erst mitgenommen hat, dass ich mich dafür entschieden habe, Jesus zu folgen.
Vielen Dank. Ich glaube, als Mama könnte man kein größeres Lob bekommen. kannst du einfach nicht technisch legen. Als auch eine geistliche Mama geworden zu sein, das ist natürlich Respekt. Ja, selbstverständlich.
Also ich fand, es gab immer wieder, als wir hier mit der Gemeinde gestartet sind, Seminare, die wir gemacht haben, die mir persönlich sehr viel weitergeholfen haben, mich auch geistlich weiterzuentwickeln, weil da Leute dann mit Themen kamen, die ich einfach nicht kannte und die super spannend waren und die mir geholfen haben. Wir haben früher immer so schön gesagt, sagt das heute noch manchmal, die Schisserlinie zu übertreten. Einfach Dinge auszuprobieren, die mir vielleicht unbekannt waren, die mir auch Angst gemacht haben, wo ich aber merkte, oh, da schlägt mein Herz für und die mir geholfen haben, dann einfach mich auch weiterzuentwickeln.
Voll, ja.
Also ich habe in 2015 den Ruf ins Prophetische gehört und gespürt und hatte aber niemanden, der mir geistliche Elternschaft hätte geben können. Und ich habe mich dann auf die Suche begeben und habe dann damals die Heike Spreer, lebte noch in Duisburg, gefunden und habe bei ihr 3 Jahre lang insgesamt prophetische Ausbildung gemacht. Und sie ist da wirklich zu einer geistlichen Mutter für mich geworden in dieser Zeit. Und wo ich aber auch lernen durfte, es ist nicht nur für mich, sondern es ist etwas, was ich auch weitergeben soll. Und das war dieses Schöne, dass es so kombiniert war, nicht nur empfangen, sondern auch lernen zu geben wieder. Also selber geistliche Elternschaft zu übernehmen.
Voll. Super wichtiger Punkt, dass beides stattfindet. Da kommen wir auch gleich noch, gehen wir gleich noch tiefer rein. Okay, eine dritte Begegnung mit einer der gruseligsten Begegnungen, die man haben kann. Begegne dir selbst. Genau, das ist super wichtig in der Jüngerschaft. Nachfolge Jesu bedeutet auch, sich selbst zu begegnen. Jesus arbeitet stetig, mir immer ein bisschen zu langsam, aber sehr individuell an unserer Persönlichkeit und an unserem Charakter. Ich habe mal eine Frau sagen hören, die hat gesagt, bei persönlichem Wachstum kennt Gott nur 2 Geschwindigkeiten, langsam und sehr langsam. Und das erlebt man auch so, deswegen dauert es wahrscheinlich auch ein Leben lang. Er hat bei Petrus zum Beispiel... Petrus war ein Draufgänger, das war so ein richtiger Haudegen. Und der wurde später als Hirte für die Gemeinde eingesetzt, also als jemand, der fürsorglich für Menschen da ist. Johannes wurde auch der Donnersohn genannt, oder ich glaube Donnerbruder auch, weil die zu zweit waren, und wird heute Apostel der Liebe genannt. Der hat das Johannesevangelium geschrieben, wo ganz viel die Liebe Jesu betont wird. Und Thomas zum Beispiel war ein Zweifler und ist später dann halt ein Zeuge des Glaubens geworden, bis nach Indien und weiter. Ich habe einmal Römer 12, Vers 2 zu der Begegnung mit einem selbst. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Genau, Jesus möchte unser Denken verändern und uns in neue Menschen verwandeln. Also wir sollen eine richtige Transformation durchmachen. Dazu müssen wir uns selbst begegnen. Jüngerschaft ist also nicht nur eine radikale Entscheidung für Jesus. Ich möchte ihm glauben, ich folge ihm nach, ich lasse alles fallen und gehe los. Sondern es ist auch ein Prozess und ein Entwicklungsprozess. Und das darf es auch sein. Jüngerschaft ist nicht nur das Datum, an dem ich mich für Jesus entschieden habe, sondern es ist ein lebenslanges Datum, jeden Tag wieder. Nicholas Thomas Wright heißt er, N.T. Wright, kennen manche vielleicht, er hat ein paar gute Bücher geschrieben und ist britischer Pastor und Theologe. Der hat das mal mit Tugenden verglichen. Hat jemand ein paar Tugenden für mich? Jürgen, du tugendhafter Mensch, was sind Tugenden? Oder? Zurückhaltung. Geduld, Disziplin, Selbstbeherrschung, Güte, Deutsche Bahn, Pünktlichkeit. Pünktlichkeit ist auch eine Tugend. So, ne? Also ihr wisst, was mit Tugend gemeint ist. Die klassischen philosophischen Tugenden sind Klugheit, Gerechtigkeit und Tapferkeit. So der Ritterstand. Die Bibel nennt uns folgende christliche Tugenden. Die stehen in Galater 5, 22 bis 23. Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das sind viel zu viele Tugenden auf jeden Fall. Man kann mit ein, zwei anfangen. Nichts davon steht im Widerspruch zum Gesetz, steht hier. In der geistlichen Persönlichkeit zu wachsen, so sagt N.T. Wright, ist also die geistlichen Tugenden besser zu lernen. Man denkt bei Persönlichkeitsentwicklung ja immer so an Psyche und Co., ist auch ein Ding auf jeden Fall. Aber es geht darum, auch erstmal das Verhalten zu verändern, damit man transformiert werden kann. Was ich spannend finde, wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, so steht es in dem Text drin. Dieses Training mit den Tugenden findet mit dem Heiligen Geist zusammen statt. Das ist etwas, was wir hier in der Gemeinde schon sehr viel betonen, das finde ich sehr gut. Was ich aber aus meiner Jugend her sehr wenig gehört habe, dass man da mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten kann und sollte. Der ist quasi unser Personal Trainer. Ja, der ist immer dabei, der ist der, der dir ins Ohr flüstert und der dir immer sagt, push it to the limit. Versuch's noch mehr, gib noch mehr Gas, eine Wiederholung schaffst du noch. So, und uns selbst zu begegnen heißt eigentlich, geistlich in Shape, also in Form zu geraten. So einen Bodybuilder-Körper, einen geistlichen Bodybuilder-Körper zu bekommen. Und wir trainieren da unseren geistlichen Körper dahin, wenn wir uns selbst begegnen, Fitnessstudio macht man meist alleine, dass er irgendwann so aussieht wie Jesus. Das ist unsere Idee, dass wir unseren geistlichen Körper so trainieren, dass wir Jesus ähnlicher werden und sein Ideal annehmen. Das ist ein hochgestecktes Ziel, aber ich habe gehört, Sport ist jetzt nicht so mein Ding, aber ich habe gehört, man soll große Ziele haben, sonst kommt man da nicht hin. Hat jemand eine Story? Möchte jemand irgendwie teilen, wo Jesus gerade, vielleicht gerade aktuell oder schon mal, an eurem Charakter oder an eurem Denken gearbeitet hat und euch innerlich formt? Ihr könnt über kurz überlegen. Ich habe zum Beispiel, ich kann gerade meine eigene Geschichte teilen. Als ich mit dem Studium angefangen habe, ich kam aus der Landeskirche, bin jetzt so gerade hier in freie Gemeinden gekommen, bin ich nach unten nach Essen gefahren, wo super viele pfingstlerische Leute unterwegs sind. Und ich habe mich gewundert, ich war mir sicher, bei allen, die da saßen, dass die Nachfolger Jesu sind. Die haben es richtig vor. Die hatten aber so andere Meinungen über Bibel und den Glauben, dass ich mir das fast nicht mehr vorstellen konnte. Aber irgendwie waren sie Nachfolger Gottes und sind auf seinem Weg gelaufen. Da hat Jesus jetzt einen mittlerweile 5 Jahre alten Prozess bei mir gestartet, dass es mehr gibt als meine Meinung über den Glauben, über das, was ich über Jesus weiß und welches Bild ich von Gott habe. und dass er da so anfängt zu verändern, was alles möglich ist, wie man Gott wahrnehmen kann, wie man die Bibel liest, wie man den Glauben lebt. Und trotzdem darf ich den Leuten nicht absprechen, dass sie Jesus folgen. Auch wenn ich es gerne würde, manchmal.
Ja, ich hatte gerade heute Morgen, wo Jesus mir ganz klar was für meinen Charakter gesagt hat. Also ich habe Zeit mit Jesus verbracht, habe Bibel gelesen, aber irgendwie, ich habe das, was ich in der Bibel lese, noch nicht so in meinem Leben ergriffen, sage ich mal. Und dann hat er mich an einen Satz erinnert, den ich im Urlaub gelesen habe. Ich lese im Moment das Buch von Todd White. Und der Satz ist, I never allowed what I didn't see to influence what I need to see. Und das finde ich irgendwie...
Kannst du das übersetzen kurz?
Und das bedeutet, dass ich nie das, was ich gerade sehe, das beeinflussen lasse, was ich sehen muss, was im Wort Gottes steht. Das hat mich irgendwie so glücklich gemacht, weil ich einfach das glauben will, was Jesus sagt, egal ob ich es jetzt sehe oder nicht.
Ja.
Und dann halt immer mehr in sein Bild transformiert werde.
Mega. Es war einer der kompliziertesten englischen Sätze, die ich je gehört habe. Und war auf Deutsch noch schwerer zu verstehen. Aber ich glaube, wir konnten deinem Punkt folgen, voll. Okay, dann kommen wir zur letzten Begegnung. Begegne der Welt. Einer der schwersten Schritte, deswegen ist es wahrscheinlich auch der letzte. Also, Jüngerschaft, das haben wir eben schon hier gesehen, ist nicht dazu gedacht, allein gelebt zu werden. Und es ist auch nicht gedacht, allein in Gemeinde gelebt zu werden. Die Jüngerschaft in der Gemeinde ist super wichtig, wir haben es hier gehört. Aber Jesus ruft uns auch auf, aus Gemeinde rauszugehen. Selbst Jesus hat seine Jünger, ziemlich früh sogar, rausgeschickt, ausgesendet, um seine Botschaft zu verkünden. Da gab es so eine Stelle, da hat er, glaube ich, 70 von denen losgeschickt, in Zweierteams. Ein paar Wochen später haben sie ihn dann gefragt, wie man eigentlich betet, aber waren schon evangelistisch unterwegs. So, ne, das Vaterunser kam dann viel später, aber die waren schon mal unterwegs. Genau, und er hat uns auch eine ganz klare Botschaft mitgegeben, als er dann wieder in den Himmel aufgefahren ist. Die steht in Matthäus 28, kennt ihr mit Sicherheit alle, Vers 19 und 20. Darum geht und macht alle Völker zu Jüngern, tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. So. Paulus sagt dazu im 2. Korintherbrief, finde ich auch ganz spannend, so sind wir Botschafter von Christus und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Wir bitten inständig so, als würde Christus es persönlich tun. Lasst euch mit Gott versöhnen. Also wir sprechen Menschen, die mit Gott noch nicht versöhnt an und sagen, lasst euch mit Gott versöhnen. Jüngerschaft führt uns also offensichtlich auch aus der Gemeinde heraus, damit wir Menschen in eine Begegnung mit Jesus führen können. Damit wir quasi, wenn wir hier angekommen sind, sind wir dazu in der Lage, anderen Menschen diesen Punkt vorzulegen und zu sagen, hey, da ist eine Begegnung mit Jesus, da geht's los, damit sie dann ihren ganz persönlichen Jüngerschaftszyklus starten können. Wir alle haben irgendwie ein Umfeld, das haben wir witzigerweise eben in dem Video auch gehört und darum soll es am 13.09. im Seminar auch gehen. Familie, Job, Nachbarschaft, Alttraktorenverein, ne? Wo wir auf Menschen treffen, die noch nicht mit Gott versöhnt sind oder die Jesus halt noch nicht so kennen. Und ich bin mir sicher, dass wir nicht alle Evangelisten sind, aber ich bin mir auch sicher, dass wir auf jeden Fall auf unsere Art Botschafter Jesu sind, so wie das Paulus da oben gesagt hat. Das kann sehr unterschiedlich sein. Man kann von Jesus reden, man kann es vorleben, es gibt die verschiedensten Arten und Weisen und deine Art und Weise ist genau die richtige für die Menschen in deinem Umfeld. Ich fand das Bild davon stark, man kann sich das vorstellen wie ein Diplomat. Ein Diplomat vertritt ja sein Land in einer anderen Region der Welt, in einer anderen Kultur und mit anderen Gesetzen und so weiter. Und da vertritt der Diplomat die Interessen seines Landes und auch spiegelt wieder, wer das Land ist. Und so vertreten auch wir, wenn wir aus Gemeinde rausnehmen, als Jünger, das Reich Gottes außerhalb von Gemeinde in einem fremden Umfeld, in einer fremden Kultur, in einer fremden Gesellschaft, unserem Glauben fremd und auch als Kontrast so ein bisschen. Und das machen wir einfach, indem wir Jünger sind. Also wir sind wie der Diplomat. Der Diplomat ist ja zwar vielleicht ausgebildet, aber was ihn ausmacht, ist, dass er sein Land vertritt. Und das ist er nun mal. Das muss er gar nicht machen. Das ist er nun mal. Und bei uns ist das genauso. Es kam doch noch Identität vor. Also wir sind halt Gottes Kinder, wir sind in seinem Reich aufgewachsen und vertreten ihn einfach. Und wir sind natürlich auch hier, begegnet der Welt, ne, und begegnet anderen, sind wir natürlich dann auch da, diesen Menschen, die eine Begegnung mit Jesus bekommen, dann wieder geistliche Eltern zu sein. Das, was wir hier erfahren haben, um zu wachsen und jünger zu werden und im Jüngerschaftsprozess zu wachsen, dürfen wir an der Stelle dann wieder für andere sein. Da schließt sich dann der Kreis. Und da wird es quasi dann Zeit, oder da ist es ja an der Zeit, quasi selbst geistliche Eltern zu werden, Vater oder Mutter für andere zu werden. Genau, denen helfen wir dann im Prozess. Hat jemand ein Beispiel, wie Gott euch im Alltag gebraucht hat? Oder vielleicht mal ein Beispiel sogar, das wäre, glaube ich, sehr ermutigend, wo ihr unterwegs gewesen seid, ihr habt es gar nicht versucht, aber dadurch, dass ihr einfach ein Botschafter, ein Diplomat Gottes seid, wo Jesus irgendwie erkenntlich wurde für Menschen. Hat jemand eine Situation?
Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt gehabt. Und zwar bin ich ja vor ein paar Wochen in der Reha gewesen. Und wir hatten dann auch so Gruppentermine. Und in meinem ersten Gruppentermin, da saß jemand neben mir, der guckte mich die ganze Zeit so seltsam an. Und ich habe gedacht, oh Scheiße, was hast du denn da für einen erwischt? In der nächsten Sitzung saß der wieder neben mir und guckte mich immer an und strahlte und guckte. Und irgendwann sind wir ins Gespräch gekommen und er sagte zu mir, du strahlst irgendwas aus, du hast so eine Aura. Und ich habe ihm dann gesagt, nö, du, das ist keine Aura, das ist Jesus in mir. Also er kam aus den alten Bundesländern und hatte so mit Jesus nicht wirklich was am Hut. Und geendet hat das Ganze auf alle Fälle damit, dass ich für ihn beten durfte und er Jesus darum gebeten hat, dass er ihm begegnen möge. Und ich hatte ihm noch Predigten empfohlen und eine Bibel-App und da hat er sich auch reingefuchst. Wir haben weiterhin Kontakt und er hat einfach irgendwas in mir gesehen, was ihn gezogen hat, was er selber brauchte und ich durfte so ein Anfangswegbegleiter sein.
Stark.
Ich war mal in der Position, dass ich zum Schützenfest eingeladen wurde. Jetzt komme ich aus einer Gegend von Deutschland, wo das so gar keine Tradition hat, bin hier gelandet, hier wird das gefeiert, rauf und runter und ich wurde in Kirchlengern eingeladen, auch als Offizielle, als irgendwie als Würdenträgerin vielleicht. Und das ist so ein Kulturkreis, den ich so gar nicht kenne. Und das war echt spannend. Ich dachte so, was zieht man an? Was sagt man? Wie verhält man sich? Und dann saß ich da echt so auf dem Montagmorgen, also Schützenfest war irgendwie, das ging am Wochenende los und montags war dann Königsschießen. Und ich saß da montags morgens um 10 Uhr in der Turnhalle von Kirchlengern, geschniegelt und gestriegelt, vorne am Tisch der Honoration. Und ich dachte so, um Himmels Willen, ich will hier keine Rede halten müssen. Musste ich zum Glück nicht. Hab dann irgendwie so ganz heiße Gemüsesuppe gegessen und alle waren sie irgendwie gut drauf. Also das war Schützenfest hier. Was ich sagen will, das war für mich ganz heilsam, in so eine neue Situation zu kommen, auch ein bisschen zwangsweise. Die haben da alle nicht gebissen oder so. Das war einfach eine fremde Art für mich. Ich denke, vielen Menschen geht es so, würde es so gehen, wenn sie hier in Gottesdienst kommen. Das war das Heilsame für mich. Ja. Ich hatte das Vorrecht, da mehrere Jahre nachfolgend hingehen zu müssen und habe festgestellt, diese seltsamen Menschen, die sind so dankbar, dass man kommt und haben mir das dann auch gezeigt, haben mit mir geredet. Das ist jetzt nicht normal in Ostwestfalen, dass da fremde Menschen miteinander reden. Aber darüber habe ich auch und auch mein Mann natürlich als Geschäftsleute gute Kontakte zu solchen Menschen gekriegt und konnten da auch Zeugnis sein.
Voll. Sehr schön. Vielen Dank.
Ja, moin. Danke erstmal, David, für die schöne Predigt. Dass du das mal gerade
am Abend
so raushaust, finde ich der Hammer.
Vielen Dank.
Bewegt mich auch sehr, muss ich sagen. Geht ja so um die Transformation, die wir uns alle auch so wünschen, die auch wichtig ist. Und da hast du es ganz toll dargestellt mit diesen verschiedenen Punkten. Und jetzt fühle ich mich doch noch angesprochen bei dem letzten Punkt, wo ja, man einerseits nimmt man Jesus so an in seinem Leben. Ja, man weiß, dass er da ist, dass er für einen gestorben ist. Aber wie trägt man so es in sein eigenes Leben? Und unterwegs sein, ich war mit dem Rad unterwegs, beim Mountainbike im Wiengebirge, und dann war mein Handy alle, wollte aber Nicole anrufen, die sollte eigentlich wissen, weil nicht klar war, wo wir jetzt uns treffen oder wie auch immer. Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Auf jeden Fall war das Telefon platt. Und da oben in Bad Essen ist irgendeine Klinik, ich weiß nicht, wie die heißt, irgendeine für Lungenerkrankte oder so. Also sind schon Leute, die auch schwer, also lungenerkrankt sind. Da war eine Frau, die war wohl, habe ich so beiläufig mitgekriegt, sehr, sehr krank. Und ich war auf der Suche nach dem Handy, und die hatte mir letztlich ihr Handy gegeben und gesagt, hier komm, ruf mal zu Hause an. Und dann hatte ich so den Eindruck, Tobias, du musst jetzt für die beten, für Heilung, und dass Gott sie einfach begegnet. Das war total, ich wollte das überhaupt nicht. Also das war nicht was, wo man nach sucht, sondern wo man sich eher gegen wehrt. Aber da habe ich auch wirklich gemerkt, okay, Tobias, du willst das auch, du willst dich auch transformieren lassen, dann sieh auch zu, dass du das einfach tust, ohne drüber nachzudenken. Dann habe ich halt für sie gebetet, also ich habe sie erst gefragt, und ob sie denn mit Gott irgendwie unterwegs wäre. Nee, überhaupt nicht, hat sie dann nur so gesagt. Und dann ich so, Gott,
danke,
super, ja. So atheistisch, ne?
Ja.
Ja, aber ich habe es trotzdem gemacht, und für mich war es auch wichtig, um einfach da die Konsequenz zu zeigen und die Ernsthaftigkeit, dass ich mit Jesus unterwegs sein will.
Mega stark, danke Tobi. Die Schisserlinie übertreten, oder wie heißt die nochmal? Ja, genau. Mega stark, das auch von euch zu hören immer wieder. Also, ich fasse nochmal zusammen. Nachfolge ist mehr, als sich für Jesus zu entscheiden. Da kommt noch ganz, ganz, ganz viel danach. Nachfolge heißt, radikal Jesus zu begegnen und zu sagen, ich lasse alles fallen, ich folge dir nach, fast schon reflexartig. Anderen Jüngern zu begegnen und sich dann auch in Gemeinde oder in geistlicher Gemeinschaft gegenseitig in Liebe zu bewähren. Es heißt auch, sich selbst zu begegnen und mit dem Heiligen Geist zu trainieren. Und es bedeutet dann im letzten Schluss wieder, das ist so ein bisschen der Prozess, den wir selber machen, und das ist das, wo wir ihn weitergeben, eine Begegnung anderen Menschen mit Jesus zu verschaffen und geistliche Eltern zu werden. Ich weiß jetzt nicht, wo ihr jetzt im Einzelnen in dem Status steckt. Gott sei Dank muss ich das auch nicht bewerten. Vielleicht hat aber der euch ein oder andere Punkt oder ja, einer von den Schritten ja, besonders angesprochen. Ich glaube, es lohnt sich rauszufinden, wo stehe ich hier gerade. Das ist auch keine einmalige Runde, garantiert nicht. So, es gibt immer wieder Themen im Leben, wo ich dann wieder geistliche Eltern brauche, die da an dem Thema, keine Ahnung, irgendwann war Ehe plötzlich ein Thema. Geistlich war ich natürlich schon komplett fertig, aber dann kam plötzlich das Thema Ehe, und dann musste ich mich dann wieder mit Leuten auseinandersetzen, die einfach weiter sind in den Themen, ne? Die für mich dann für dieses Thema wieder geistliche Eltern werden. Da ist man nie fertig. So. Genau, ich weiß nicht, wo der steckt, aber es lohnt sich herauszufinden, wo man gerade steckt und wo Jesus gerade zu euch sprechen möchte und sagen möchte, da will ich mit dir wachsen. So, da will ich rein. Oder das ist der Punkt, wo du gerade stehst. Oder das ist der Punkt, wo du nicht mehr stehen solltest. Geh weiter. Ich glaube, und das ist mein Abschlusssatz, Jüngerschaft ist das risikoreichste und zugleich beste Investment, das du jemals machen wirst. Du investierst und verlierst alles. Da oben. Du investierst und verlierst alles, aber, und das erfordert Mut, aber Jesus sagt, und das hat er uns versprochen, dass wir das 100-fach zurückbekommen. Und ich möchte mit der Bibelstelle dazu enden. In Markus 10, Vers 29 und 30. Ich versichere euch, jeder, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Besitz oder alles um meinetwillen und um der guten Botschaft willen aufgegeben hat, wird jetzt in dieser Zeit alles 100-fach zurückgehalten. Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und Besitz. Wenn auch inmitten unter Verfolgung. Und in der künftigen Welt wird er das ewige Leben haben. Ich bete noch gerade. Ja, Vater, ich danke dir dafür, dass du als Erster alles hingelegt hast. Du hast alles bezahlt und mit allem bezahlt. Mehr war nicht drin. Und ich danke dir, dass du uns in die Nachfolge rufst zu dir, dass du sagst, folge mir nach, dass du uns die Möglichkeit gibst, dass wir uns entscheiden können, alles hinzugeben. Und ich bitte dich darum, dass du jetzt gerade in diesem Prozess zu uns ganz persönlich und individuell sprichst, so wie du die Jünger auch individuell entwickelt hast und mit ihnen zusammen gewesen bist und Wege mit ihnen gegangen bist. Sprich uns ganz individuell an, da wo du mit uns wachsen möchtest. Nutz dazu auch den Heiligen Geist als Personal Trainer und auch als Überwinder des inneren Schweinehundes, dass er uns darauf aufmerksam macht, wo wir trainieren müssen und ich sag mal, welche Muskelpartien bei uns nicht so gut entwickelt sind. Und ich möchte, dass du uns dabei hilfst, diese radikale Entscheidung zu fällen, immer wieder, jeden Tag neu, auf dieses Folge mir nach alles hinfallen zu lassen und in die Arbeit mit dir zu gehen. Und ich bitte dich, dass du uns zum Segen werden lässt, dann, wenn wir in die Welt hinausgehen, dass du durch uns leuchtest, dass du uns mit dem Heiligen Geist erfüllst, dass Menschen an uns sehen können, an dem, wer wir sind, sehen können, dass man dir begegnen kann und dass das die nächste Begegnung ist, die du mit einem neuen Jünger hast. Segne du uns da immer wieder, erfülle uns mit dem Heiligen Geist und sende uns da auch aus. Amen.